Hast du ein Problem? Geh weiter.
Alter, bleib mal still.
Noch ein Problem. Besser ist es. So, komm weiter. Wait.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wayne Podcasts. Mein Name ist Marco Young und ich bin der Host in dieser Sendung. Wenn du noch nie eingeschaltet hast hier bei Wayne, dann will ich dir kurz die Reihenfolge erklären. Wir haben hier zu Anfang immer ein Housekeeping. Da werde ich so ein bisschen die letzte Sendung Revue passieren lassen und ein paar Sachen, die mir sonst so rechts und links durch den Kopf schwirren. Dann haben wir einen Blog-Themen-Blog, in dem ich so über Fundstücke aus der Welt von Search rede. Und danach haben wir ein Hauptthema, wo ich mich abarbeite an einem Blogpost aus der Sicht von SEO und Content Marketing. Wir fangen aber an mit dem Housekeeping. Das habe ich ja versprochen und da bist du jetzt natürlich voll in der Spur.
Glaubst du, Brain ist der Grund der Szene? Dann wird es Zeit für die Meta-Ebene.
Meine Lieben, wer hier nicht dabei war in den letzten Sendungen, der wird auch nicht bemerkt haben, dass ich mich mit dem Thema SUA beschäftigt habe. Oh, SUA? Für alle Leute, die sich jetzt damit gar nicht auskennen und die mich überhaupt nicht kennen, SUA steht für schnell und hektisch reich werden im Netz. Also die Worte fehlen natürlich hinten raus, aber meistens findet das im Netz statt. Und das sind die Leute, die du auf Facebook oder auf Instagram oder so siehst mit gesponserten Posts, die dir sagen, dass du innerhalb von kürzester Zeit Millionär werden kannst oder dass du innerhalb von kürzester Zeit 50 Kilo verlierst oder dass du deine Zellulite verlierst oder dass du wunderschön bist. Da haben ja Männlein und Weiblein andere Trigger, die da benutzt werden von diesen Leuten, die in dem Bereich arbeiten. Aber das System ist immer dasselbe. Und ich habe mich an einem bestimmten Bereich eben von schnell und hektisch reich in den letzten 3 Sendungen abgearbeitet, habe aber auch gesagt, dass ich das jetzt beenden will. Also jetzt gibt's nur noch im Housekeeping halt so einen kleinen Rückblick auf das Thema und auch nur, weil ich eine Reflexion bekommen habe von euch da draußen und das kam von 3 Leuten gleichzeitig und ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm. Ich will es aber mal mit euch teilen. Und die Reaktion war, dass es in einer Welt, in der Glauben und Religion zumindest in den Großstädten oder in den modernen Gesellschaften immer weiter auf dem Rückmarsch sind, dass da so eine Sachen wie schnell und hektisch reich eben einen Platz finden, weil das ist vorher durch Religion ausgefüllt worden und wird jetzt von so einen Leuten ausgefüllt, die vielleicht in dem Bereich unterwegs sind. Und das muss jetzt nicht automatisch SUA sein, das kann aber eben SUA sein. Und da geht es nicht darum, dass die am Ende des Tages irgendwelche 5.000-Euro-Kurse verkaufen, sondern da geht es darum, dass die Menschen eine Führung suchen, allgemein. Das scheint so ein Bedürfnis, so eine Tendenz zu sein, dass grundsätzlich Menschen eine Führung suchen, ein Leitbild suchen, eine Orientierung suchen. Und das hat jahrhundertelang die Religion vorgegeben. Und das macht die Religion jetzt nicht mehr. Oder zumindest rennen wir mehr der Wissenschaft hinterher und nicht mehr den Glaubenssätzen, die aus der Kirche kommen, weil viele von den Glaubenssätzen natürlich auch wissenschaftlich sehr konträr laufen, würde ich jetzt mal behaupten. Aber da, wo das wegbricht, und das sehen wir ja bei dem Aussterben oder Ausbluten der Kirchen und der Religion, also zumindest hier, was die christlichen Kirchen anbelangt, dass das irgendwie kompensiert werden muss. Und da scheinen unsere Gesellschaften sehr anfällig dafür zu sein, dass es dann andere glorifizierte Figuren gibt, denen dann hinterhergelaufen wird. Und ich nehme jetzt mal, also SUA war zwar die Reflexion in dem, was ihr mir zurückgespielt habt, aber ich hatte ja schon mal diese Überleitung gemacht hin zu 1936 und alles, was Adolf Hitler unserem Land da an wirklich Beschissenen beschert hat. Und wenn ich das immer so reflektiere für mich, und ich will nicht sagen, dass es identisch ist, aber diese Orientierungslosigkeit gab es da nach dem Krieg, glaube ich, genauso. Man wusste nicht genau, wo man steht, für was man steht, wo Deutschland steht. Und dann ist man halt so einer Pappnase hinterhergelaufen. Und Ich glaube, dass mit der Tendenz, in der wir uns befinden als Gesellschaft, wir immer anfälliger wären für so eine Leute, die dann mit viel Empathie für eine bestimmte Richtung aufkreuzen. Und das hat schon das Obama-Ding damals gezeigt. Das zeigt aber jetzt auch das Trump-Ding. Habe ich als Vergleich auch schon mal rangezogen. Egal. Ich will das Thema Suhr gerade nicht weiter beackern, aber ich fand diesen Ansatz von euch da draußen nochmal sehr spannend, dass diese ganzen Themen, diese fehlende Religion oder dieses Vakuum, was durch fehlende Religion entsteht, ein bisschen kompensiert. Dazu gehört natürlich auch dieser ganze Hype um diese Glückseligkeitsprodukte, ja, besseres Leben, glücklicher werden, bessere Beziehung, alles so eine Sachen, wo ja Traffic auf den Seiten ist. Also wir haben ja ein paar Kunden gehabt, die in dem Bereich unterwegs waren, die wir zu Anfang belächelt haben und wo wir das erste Mal in den Analytics-Account geguckt haben und gedacht haben, nee, das geht doch gar nicht. Wie können die denn so viel Traffic haben? Und das zum Thema fehlende Religion. Also da ist wirklich das Feld total weit offen. Dann will ich zu einem Teil, was ich im letzten Podcast gesagt habe, einen Audio-File spielen. Da hat nämlich der gute André Goldmann mir ein Audio-File zukommen lassen mit einer Reaktion zum Thema Audiospuren auf Websites zum Beispiel. Und das will ich euch einfach mal hier einspielen.
Hallo Marco, hier ist der André Goldmann von gutewebsites.de. Ich habe noch eine kleine Ergänzung zu deiner letzten Episode. Und zwar hast du ja auf den Beitrag von der Cindy Crumb hingewiesen und hast da ja das Thema angesprochen, ob man vielleicht Audioformate in Blogposts als Ergänzung hinzufügen sollte. Und was ich persönlich immer ziemlich schlecht finde, ist, wenn man, es gibt ja einige Dienstleister auch in dem Bereich, die quasi einen Blogpost in Audioform produzieren. Ich bin da nicht unbedingt überzeugt von, wenn es auch darum geht, eine Marke aufzubauen. Weil gerade wenn du auch eine Personenmarke aufbauen möchtest, dann ist eben dieses Visuelle, aber eben auch im Bereich Audio sehr, sehr wichtig. Und so ein Mensch wie Cindy, die ja auch immer wieder auf Konferenzen auch spricht, ich glaube, dass solche Personen sich nicht auf externe Stimmen verlassen sollten, gerade wenn das ein Teilbereich ihres Marketings nun mal ist, sondern dass sie eben selber da eben aktiv werden sollten und ihre eigenen Blogposts eben auch in Form eines Podcast-Formats rausbringen sollten. Das ist die eine Variante und dann ist es ja auch so, dass viele immer gleich in Form eines Podcasts denken oder wenn sie Audio, beziehungsweise wenn sie an Audio denken, dass sie immer gleich an Podcast denken. Was man aber auch noch machen kann, ist, dass man zum Beispiel seinen Blogpost nimmt und den an den jeweiligen Stellen, wo man vielleicht etwas ergänzen würde. Also mir geht das zum Beispiel immer so, dass wenn ich einen Blogpost schreibe, dass ich halt sehr, sehr strukturell vorgehe, aber ich durchaus mal noch eine Anekdote hätte, also eine kleine Geschichte, die ich dazu packen möchte, wo ich aber eben aus SEO-Gründen teilweise eben die Geschichte oder das Thema nicht verwässern möchte. Und da bietet sich eben an, dass man eben eine Audio-File aufnimmt, die man dann eben an der richtigen Stelle in den Blogpost einbaut. Das Ganze aber wirklich als Audio-Format und nicht als Audio-Snippet, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, zu dem Blogpost, aber nicht als Podcast, also wo man eben regelmäßig etwas Neues veröffentlicht. Ich glaube, dass man da auch nochmal unterscheiden muss zwischen einem Podcast, der eben auch wirklich alle 14 Tage oder alle 3 Wochen oder jede Woche etwas Neues veröffentlicht. Und dann gibt es eben auch die Form, dass man eben etwas ganz punktuell nur aufnimmt für den jeweiligen Zweck. Und ich glaube, dass man daraus wirklich was Gutes machen kann. Und ich würde es definitiv auch, wie du es ja auch schon gesagt hast, nicht unbedingt empfehlen, da eine externe Quelle oder noch viel schlimmer, einen Computer zu nutzen. Vielen Dank für deinen Podcast und weiter so.
Ja, hallo André. Also wenn du das hier hören solltest, danke auch an dich, dass du mir das Audio-File überspielt hast und auch Hinweis nochmal an alle anderen, die hier den Wayne-Podcast hören. Ihr habt die Möglichkeit zu reagieren auf diesen Podcast, auf das, was ich sage, indem ihr mir idealerweise Audio-File schickt, damit ich die hier benutzen kann und mach die bitte nicht so lang. Ich krieg auch ein paar, die wirklich so lang formuliert sind, dass ich sie einfach nicht einbauen kann und die zu zerschneiden tut mir einfach weh und das mache ich zurzeit nicht. Deswegen so eine Länge, wie der André das jetzt gebracht hat, ist eigentlich sehr gut. Ich will auch ein paar Sätze noch dazu sagen. Natürlich, André, hast du recht, wenn du sagst, dass Personenmarken ein bisschen vorsichtig damit sein müssen, Audiospuren auszuspielen, die nicht mit der Originalstimme versehen sind. Da haben natürlich die Personenmarken ein Problem, weil das natürlich mega aufwendig ist. Also ideal, in meiner idealen Welt wäre es ja so, dass du einen Blogpost schreibst als deinen eigenen gehosteten Content, also den nicht irgendwo anders schreibst, sondern bei dir schreibst und als eine Ausspielform für Leute in einer bestimmten Situation, in einer bestimmten Umgebung, in der sie sich gerade befinden, die jetzt nicht lesen können, sondern weil sie jetzt vielleicht Auto fahren oder so, dass die die Möglichkeit haben, ein Audio-File als Alternative sich abzuspielen. Und da ist es natürlich so, dass wenn du eine Identifikationsfigur hast in einem Podcast, dann hast du natürlich die Arschkarte gezogen, weil du musst deine Stimme benutzen. Das ist die Hauptidentifikation. Dein Gesicht und deine Stimme ist das, um was es geht. Und deswegen gebe ich dir, André, da vollkommen recht. Und da haben die Personenmarken wirklich die Arschkarte gezogen. Aber für alle anderen Seiten, die jetzt nicht mit einer Marke besetzt sind oder mit einer Personenmarke besetzt sind, bietet sich eine Computerstimme wirklich an. Und wenn ihr das einfach mal probiert in den gängigen Sachen, die ihr da draußen im Netz finden könnt, da gibt es eine ganze Menge Aggregate, dann sind die Stimmen auch in der deutschen Sprache schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. Zumindest reicht es deutlich, um sich einen Artikel einfach vorlesen zu lassen. Und wenn du einen Firmenblog zum Beispiel hast, wo sowieso eine sachliche Aussage dahinter steht, die irgendwo natürlich vielleicht auch mit dem Du personalisiert ist, aber trotzdem vom Schreibstil sachlich ist, da bietet sich so eine Stimme einfach an. Und eine Sache noch, du hattest gesagt, dass man immer diese komischen Anekdoten oder so als Zwischeneinspieler bringen kann und hast ein bisschen gestrauchelt in der Form, wie man das denn ausspielt. Und da habe ich auch gestrauchelt, weil ich bin total bei dir. Aber was mache ich jetzt mit dieser Audiospur? Nehme ich jetzt einen eigenen Player und baue den immer so dazwischen? Ich finde das auch nicht so richtig smart. Oder du bist jetzt der Designer für coole Websites. Das heißt, vielleicht kannst du mir einfach nochmal ein Feedback geben, wie du denn diesen Player ausspielen würdest, ohne jetzt im Bereich von Podcast-Hosting zu landen oder mit dem Podcast-Hosting halt auch wieder so in dem Bereich Podcast drin zu sein. Und jede kleine Geschichte, die du jetzt in den Beitrag einbaust, muss ja nicht zwangsläufig dazu geeignet sein, eine eigene Podcast-Folge zu sein. Das heißt, da sind ja so ein paar Schwierigkeiten, die vielleicht in der Zukunft noch gelöst werden müssen. Und ja, da will ich einfach mal so ein Feedback von euch oder auch von dem André dazu einfach mal haben, wie man das dann am besten löst in Sachen Webdesign. Und eins noch zu der Personenmarke und dem Pain, die haben. Ich habe jetzt oft gesehen, letztens beim Art Directors Club, bei der Konferenz, beim Festival, dass es sehr gute neue Methoden gibt, um aus eigener persönlicher Sprache eine eigene Stimme für Text-to-Speech zu machen. Und ich glaube, da sind wir gar nicht mehr so weit von entfernt, daraus wirklich coole Audiospuren mit der Stimme zu machen, die dann so ein Personal Brand hat. Ich würde jetzt mal behaupten, das dauert keine 2 Jahre mehr und dann ist das Problem von denen auch gelöst. Und dann haben wir einfach ein Audioformat mehr, selbst für die Personal Brands. So, dann hatte ich noch ein anderes Thema und zwar habe ich in einem Facebook-Post mal ketzerischerweise und manchmal gebe ich so ein paar Themen raus, die auch ein bisschen zur Diskussion anregen. Das ist vielleicht dem einen oder anderen schon aufgefallen, dass ich das ganz gerne mal mache. Und ich habe da einen Post rausgehauen auf Facebook, wo es darum ging, dass SEO halt im Vertrieb langweilig ist. Und das war ein Post wieder, der, glaube ich, über 150 Kommentare zur Folge hatte. Das sagt mir immer, da ist eine gewisse Reaktion da. Das scheint die Leute zu bewegen. Das, was aber da behandelt wurde in den Kommentaren, muss ich sagen, hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was ich eigentlich so im Kern gemeint habe. Und ich will das hier nochmal erläutern. Alle Leute, die da draußen im SEO-Business oder im Content-Marketing-Business unterwegs sind, und SEO ist da deutlich anfälliger für, die haben natürlich ein Problem in der im Vertrieb. Und ich will auch erklären, wo das Problem herkommt. Das grundsätzliche Problem bei SEOs ist, dass sie denken, dass sie alles über Inbound lösen können. Das ist erstmal so eine grundsätzliche psychologische Sache, die einfach so drin ist aus der Geschichte. Man hat immer als SEO kostenlosen Traffic bekommen. Man hat immer irgendwie oder sehr oft die Möglichkeit gehabt, dass die Leute durch den Content, den man gebaut hat, auf einen selbst zugekommen ist. Das heißt, man musste die Leute nicht holen, sondern man konnte die auf sich zukommen lassen. Und da sind die Leute mega verwöhnt. Das war aber alles noch in der Zeit, wo der Markt natürlich relativ frei war. Da gab es kaum SEOs, die am Markt irgendwie für dieses Millionenpublikum zuständig waren. Das heißt, man konnte sich um die Firmen man konnte wirklich warten, man musste sich nicht kloppen. Aber mittlerweile ist es so, dass der Markt mit Agenturen und mit Freelancern schon relativ voll ist. Also viele Leute da draußen, auch der alten Garde, sagen immer noch, oh, ist genug für alle da. Aber ich glaube, es ist gar nicht so genug für alle da, weil das hat ja auch was mit Budget zu tun. Und wenn ich jetzt SEO ordentlich betreiben will, würde ich jetzt mal behaupten, brauchst du einen Budgetrahmen von monatlich so 2000 Euro plus und da ist nach oben keine Grenze. Und das ist für viele KMUs finanziell noch zu stemmen, aber kopfmäßig einfach in keiner Relation, sodass entweder die Leute, die das begriffen haben, schon längst versorgt sind, dass der Markt schon relativ gesättigt, würde ich mal behaupten, und die Leute, die jetzt mit ihren Firmen in die Region reinkommen, dass das wichtig wird, die haben ein anderes Wertesystem. Die lassen sich zumindest nicht so einfach abholen, sondern die sind viel mehr in dem Bereich unterwegs, wo sie sich von Werbeangeboten beeinflussen lassen. Und da bin ich jetzt beim Thema. Alle Agenturen und auch eigentlich Freelancer sind darauf angewiesen, Vertrieb zu machen. Ich glaube, jede Firma ist angewiesen darauf, Vertrieb zu machen. Weil ich kann auch nicht mein ganzes Leben lang darauf vertrauen, dass die Leute vielleicht über den Kanal Google zu mir kommen. Sondern ich muss doch auch mal irgendwie mir das Gedankenmuster vorstellen können, dass Google mir den Hahn abdreht, wie es ja schon oft passiert ist, und ich dann keine Leute mehr bekomme. Wo ist denn meine Alternative? Und die Alternative ist Vertrieb. Eigentlich ist die Basis Vertrieb. Und wenn ich jetzt Vertrieb rannehme, und da spreche ich jetzt nur die Leute an, die von Vertrieb so ein bisschen Ahnung haben, weil das scheint in den Kommentaren nicht so richtig der Fall gewesen zu sein. Wenn du Vertrieb hast, dann ist Vertrieb eben auch die Möglichkeit, Cold Calls zu machen. Gerade im B2B-Sektor ist das sehr verbreitet. Warum auch nicht? Ich werde tagtäglich angerufen von irgendwelchen Firmen, die mir irgendwelche Produkte anbieten. Und ganz oft bin ich dankbar dafür, weil ich einfach im Laufe meiner Tätigkeit hier in der Agentur keine Zeit habe, mich mit der Recherche zu irgendwelchen Tools zum Beispiel zu beschäftigen. Und wenn dann einer meine Nase nimmt, durch den Hörer reißt und die Nase irgendwie auf ein bestimmtes Produkt packt, dann ist das manchmal hilfreich. Manchmal passt das in der Situation nicht, aber ich bin dann auch überhaupt gar nicht pisst, sondern bin dann dankbar und sage, ja, ist nett, aber ich brauche es zurzeit nicht. Also bestimmt die Sache denn beenden. Aber ganz oft ist es auch so, dass ich wenigstens sage, ja, erklären Sie mir doch mal das Produkt irgendwie. Und ich setze mich damit auseinander, weil es sich erstmal cool anhört. Das heißt, im Vertrieb ist auch für den Empfänger, wirklich eine Riesenchance. Also man darf es überhaupt gar nicht totreden. Und viele Leute da draußen von euch auch, die sagen immer, hat schon wieder einer angerufen und hat mir irgendeiner was angeboten. Ja, vielleicht, wenn das eine SEO-Agentur ist und du bietest selbst SEO an, dann passt das natürlich nicht so richtig. Aber das ist halt der Flurschaden, der entsteht. Grundsätzlich ist es so wie jedes andere Werbeangebot und ich profitiere oftmals davon, deswegen sehe ich das überhaupt gar nicht negativ. So, jetzt setzen wir uns mal auf die Seite von den Firmen. Ich fange an mit Vertrieb, mit meiner Agentur. Und gehe jetzt raus und habe vielleicht einen Vertriebsmitarbeiter, der Cold Calls macht oder irgendwelche anderen Adressen aus meiner Liste abarbeitet und nochmal kontaktiert. Und jetzt ist es ja so, dass der nicht nur mich da am Hörer hat, sondern da sind ja ganz viele andere Agenturen da draußen, die unterschiedlichste Online-Marketing-Dienstleistungen anbieten. Und davon sind viele halt An-Aus-Sachen. Das heißt, mit An-Aus meine ich, wenn du in Google Ads investierst, wenn du in Facebook PPC investierst, dann sind das Sachen, die sofort angehen. Das heißt, du gibst ein Budget, stellst deine Kampagnen ein, stellst deine Anzeigen ein und dann geht's los. Und du kannst sofort sehen, was passiert oder was auch nicht passiert. Wenn ich jetzt SEO-Vertrieb mache, dann sage ich den Leuten, dass in der Regel, also manchmal hast du auch Ausschläge, die sind ein bisschen schneller da, aber in der Regel ist gerade bei Projekten, die schon länger am Start sind und sich schon etabliert haben, ist so ein halbes bis ein Jahr dauert, bis überhaupt was passiert, was in unsere Richtung geht. Und dann kommen natürlich noch die Updates dazwischen. Das heißt, ich kann es natürlich sehr reißerisch am Telefon durch meinen Vertriebler verkaufen lassen, aber ernsthaft, die Leute, die schnell agieren und schnell Resultate bringen können, die sind im Vertrieb mir voraus. Und da sind wir dann doch auch wieder in dem Bereich SUR und dem, was ich in den letzten Sendungen erzählt habe. Die Leute, die in diesen Zockerbereichen unterwegs sind, sage ich jetzt mal, und damit meine ich diesen ganzen SEA und SMA-Bereich, also Social Media Advertising und Search Engine Advertising, die Leute, die sind halt vom Charakter völlig anders mittlerweile als die Leute, die im Bereich SEO unterwegs sind. Im Bereich SEO sind wir ja wirklich, also das, was ich so wahrnehme, in meiner Bubble sind so ungefähr 90% technische SEOs und da sind vielleicht 10%, die über coolen Content probieren zu punkten. Und die technischen SEOs sind halt ganz oft so Einsen- und Nullen-Freaks. Und wenn du dich mit denen unterhältst, dann sind die meistens vom Typ auch nicht Chaka, sondern sind vom Typ, oh, ich guck mir noch mal die Zahlen an. Und das ist im Vertrieb halt einfach scheiße. Wenn du aus so einer Bubble rauskommst und du willst jetzt auf den Kunden losgelassen werden, dann brauchst du einen Vertriebler, der ein cooles Produkt cool rüberbringt. Wenn du aber ein Produkt hast, was langweilig ist, dann kann der Vertriebler das vielleicht noch cool rüberbringen, aber spätestens beim ersten direkten Kontakt mit jemand aus der Agentur wird er sagen, okay, das ist ja ziemlich langweilig. Und egal, ob jetzt diese Marketingform richtig oder falsch ist, am Ende des Tages wird immer das Emotionale gewinnen. Das wissen wir alle. Das heißt, der bessere Verkäufer ist für ein besseres Produkt, der wird am Ende das Budget, was meistens nicht gesplittet wird, sondern nur einmal da ist, an den Lebhafteren gehen. Und im Nachgang wird es dann vielleicht so sein, dass die merken, okay, das funktioniert ja nicht so richtig oder ich sattel dann nochmal was auf. Aber im ersten Vertriebsmoment ist SEO halt langweilig. Und das ist ein Problem für SEO. Also zumindest für die Leute, die da draußen selbstständig sind oder die Agenturen haben, weil du dich betteln musst im Vertrieb mit den Leuten, die halt viel, viel agiler sind mit irgendwelchen Produkten, die ja vielleicht nach außen cooler sind. Und die Frage ist natürlich, wie kann man jetzt dagegen steuern? Wir sind selbst eine SEO- und Content-Marketing-Agentur. Das heißt, das Thema SEO, ja, habe ich beschrieben. Da haben wir dieselben Probleme im Vertrieb wie alle anderen. Aber der Vertrieb für Content-Marketing, der kann sehr lebhaft gestaltet sein, weil ich über das Thema Storytelling natürlich auch die Emotionen von dem Empfänger erreichen kann und darüber die Ableitung machen kann, hin zum zur Suchmaschinenoptimierung. Ich kann natürlich als Agentur mir auch überlegen, dass ich einfach nur SEA oder SMA aufsattel auf meine Agentur, um in diesem Bereich mit drin zu sein und SEO und Content Marketing dann über den Weg zusätzlich mitverkaufe. Das Ganze auch über Social Media, grundsätzlich Management. Da gibt's schon ein paar Wege und ich glaube, dass sehr, sehr viele Agenturen da draußen, die jetzt 360 Grad anbieten, also so Online-Marketing als Rundumschlag, dass die zwar nicht so leistungsfähig sind, glaube ich, nach meiner Erfahrung, weil wirklich die spezialisierten Agenturen schon, glaube ich, leistungsfähiger sind, ist meine persönliche Meinung, aber dadurch, dass die halt so viel im Repertoire haben, haben die halt mehr Möglichkeiten, Emotionen auszuspielen und eben auch mit diesem Zockertum umgehen zu können. Und das kann man vielleicht mal überlegen. Das mache ich persönlich auch, dass ich überlege, ob wir das hier noch als Disziplin mit reinnehmen, um einfach da ein bisschen attraktiver auch in den Vertrieb gehen zu können. So, das abgeschlossen. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Könnt ihr gerne in den Kommentaren mir eine Reaktion zu schreiben. Dann gab es noch einen schönen Beitrag von dem guten Martin Missfeld, der ja jetzt voll und ganz wieder sich der Kunst gewidmet hat. Sei gegrüßt, lieber Martin. War natürlich ein bisschen ketzerisch. Ich glaube, dass du an deinen Projekten trotzdem noch werkelst, weil dich das einfach wurmt. Und der hat einen Blogpost geschrieben auf seinem TechSEO-Blog, wo es darum geht, Bilder-SEO nach dem Juni-Core-Update. Und das fand ich mal sehr spannend. Er hat da so ein bisschen interpretiert, dass es nach dem ganzen Hype um Bilder-SEO, der ja wirklich zum 20. Jubiläum von Google entstanden ist, dass da auch algorithmisch einfach eine Überbewertung von Bildmaterial da war und Leute profitiert haben, die halt coole Bilder hatten oder zumindest, naja, cool ist immer schwer gesagt, aber die zumindest Bilder hatten, die in der Lage waren, in der Google-Bildersuche als Vertical halt gut zu ranken und dadurch Ableitungen für den allgemeinen Content hinzubekommen. Und er hat es mal auseinandergenommen und hat einfach gesagt, dass das eine Überbewertung war und dass eigentlich Bilder immer noch der Hauptkern von Seiten sein müssen. Und da bin ich total deiner Meinung, Martin. Dass Google da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist. Ich glaube, das lag daran, dass sie auch viele Vertical-Einbindungen auch in der Bildersuche vorgenommen haben und gedacht haben, dass sie da ein bisschen mehr bewirken können. Ich glaube, dass das so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist und dann zurückgerudert worden ist. Ich glaube aber nicht, dass die Tendenz, dass gutes Bildmaterial für attraktivere und qualitativ hochwertige Beiträge, dass die aufgewertet werden durch Bilder und dass, wenn die auch in der Bildersuche gut gerankt werden, dass die einen Mehrwert für den Hauptbeitrag sind, dass das grundsätzlich falsch ist. Also dieser Riesenausschlag, den du jetzt im Sichtbarkeitsindex bei Sistrix hattest, der ist natürlich also völlig aus dem Ruder gelaufen. Und das ist aber, glaube ich, trotzdem, wenn du jetzt die coolen Bilder nicht auf deiner Seite hättest, würdest du die Hauptbasis bei, also gut, 2 SI-Punkten, wo du jetzt bist, oder bei 1,8, dann würdest du die auch nicht haben. Ich glaube, man muss ja auch sich immer vorstellen, was passieren würde, wenn dann die Bildersuche oder wenn dann die Bilder auf der eigenen Seite nicht so cool wären, wie sie bei Martin zum Beispiel sind. Ja, also ihr müsst Bilder machen, das war so das Fazit. Ihr müsst coole Bilder machen und ihr müsst die Bilder so machen, dass sie in der Bildersuche gut ranken, weil die Ableitung für den normalen Content, das liegt einfach auf der Hand, dass ich Bewertungskriterien mir nehme als Google, die aus meinem eigenen Universum stammen. Da habe ich ja schon ein paar Sätze in den anderen Wayne-Folgen zugesagt. So, und als letzten Punkt will ich kurz zur TOA eingehen, wo ich in der letzten Woche hier in Berlin war. Ist ja so eine Technical Online Event Festival Messe. Ich wollte mir das einfach mal angucken. Das ist auch in so einem alten Industriegebäude hier in Berlin. Und ich gucke mir diese ganzen Events natürlich an, weil wir die Marketing Underground hier im Dezember planen und ich einfach so viele Inspirationen haben will, gucken will, wie diese Events funktionieren. Und ich muss sagen, cooles Event, coole Location, sehr weit auseinander. Es gab 2 Gebäudekomplexe, die halt durch einen Weg verbunden sind, einen Außenweg, der halt direkt am Wasser liegt und wo sehr, sehr viele ja so Beachstände aufgebaut waren. Google hatte da zum Beispiel einen Stand und sehr viele andere Anbieter hatten da einen Stand. Da ist viel Musik gespielt worden, viel Alkohol ausgegeben worden. Aber die beiden Locations, das heißt der Messeteil und der Konferenzteil, die lagen halt schon sehr weit auseinander. Das Wetter war an dem Tag ganz cool, aber irgendwie war ich so bis mittags da und da war halt, ja, die Stimmung fehlte so ein bisschen. Und ich weiß nicht, ob ihr es so kennt, Partys, die auf engem Raum stattfinden, sodass man noch klarkommt, aber wo alle Leute relativ dicht beisammen sind, die sind oftmals cooler als Partys, die so mega weitläufig sind. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und da war das auch so. Das heißt, es war alles da eigentlich, um ein cooles Event zu machen, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, fehlte da so, ja, die geheime Zutat. Also die, nach der alle Eventveranstalter irgendwie suchen. Und das liegt, glaube ich, auch an dieser Weitläufigkeit. Das kann natürlich sein, dass das am Abend völlig anders war und dass das ein mega Event am Ende noch war. Ich habe mir 3 Sessions angeguckt und das ist ja immer so ein Teil bei den Konferenzen. Und ich wusste nicht so richtig, für was diese Konferenz eigentlich steht. Ich habe irgendwie nicht so die Tuchfühlung gehabt. Die erste Session war gleich von Microsoft, wo es eigentlich darum ging, wie Cyberkriminalität oder wie Angriffe im Internet irgendwie verhindert werden können und dass das ja verhindert werden kann, indem man bestimmten Leuten Plattformen vertraut. Und ja, eigentlich lief alles darauf hinaus, dass ich jetzt Microsoft vertrauen muss, damit ich sicher im Netz unterwegs sein kann. Und das fand ich auch irgendwie, ich weiß nicht, was ist das für eine Botschaft, wenn der da vorne steht, von der Firma ist und ich soll jetzt seiner Firma vertrauen. Ja, also ihr wisst, was ich meine. Ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten, was das so, ja, was dieses ganze Festival mir sagen wollte. Und das ist, glaube ich, das, was wir auch immer in Richtung Zielgruppen besprechen. Und in Richtung, für was steht eigentlich so ein Event? Und das ist auch genau das, was wir bei der Marketing Underground uns hier auch immer wieder in den Sessions, wenn wir in den Meetings zusammensitzen, uns vor Augen führen, für was steht das jetzt eigentlich? Und wir waren am Anfang natürlich selbst ein bisschen unsicher, weil wir nicht selbst wussten, wo es so hindriftet. Wir hatten so eine Idealvorstellung, aber nicht alles läuft ja immer im Rahmen der Idealvorstellung. Und jetzt formiert sich so langsam das Bild und die klaren Kernbotschaften, die werden wir jetzt in Bälde aussenden können. Und das gilt aber wirklich für eure Businesses auch. Sagt einfach, für was ihr steht und was der Kernnutzen von dem ist, was ihr da anbietet. Das ist wirklich das A und O. So, das war Housekeeping. Dann kommen wir mal zu den Blog-Themen.
Coole Sets aus der Blogosphäre, angerührt für die Legionäre. Oh.
Blog-Thema! So, ich habe hier eine ganze Menge auf dem Zettel und das meiste betrifft irgendwie, wie verdienen Leute Geld eigentlich da draußen im Internet. Und da habe ich diesmal unheimlich viel gefunden zu und das will ich euch nicht vorenthalten, weil ich weiß, dass euch da draußen immer interessiert, was andere verdienen, weil das ist so ein bisschen so eine Mischung aus Neid und wo baue ich so, wenn ich Freelancer bin, zum Beispiel mein eigenes Business hin, weil ich ja auch Geld verdienen will. Und da ist es natürlich schlau, seine Ausrichtung dahin zu packen, wo man denkt, man kann ganz gut Geld verdienen. Und deswegen gucke ich auch danach. Also ich glaube, das ist auch nichts Verwerfliches, dass man Geld verdienen will. Ja, man muss ja nicht mega, mega reich werden und dann alles für sich horten und ein Arsch sein. Aber man kann ja durchaus Geld verdienen, um ein glückliches Leben zu führen. Man muss ja nicht immer unter Druck stehen, wo, wie ich in meinen jungen Jahren war, wo kriege ich jetzt am Ende des Monats neues Geld her. So, den ersten Beitrag habe ich gefunden auf Reboot Online. Und da geht es darum, dass auch SEO- oder Online-Marketing-Firmen Fehler im Bereich der Suchmaschinenoptimierung machen. Na, hupsi. Das ist ja ganz was Besonderes. Also das ist das, was ich schon immer sage. Es gibt da draußen sehr viele, und ich beschränke das jetzt mal auf die SEO-Agenturen, sehr viele SEO-Agenturen, die sich einen Scheiß darum scheren, wie ihre Seiten aussehen oder wie ihre Seiten nach SEO-Kritik, Gesichtspunkten strukturiert sind. Und ich weiß, dass das mega schwer ist, daran zu arbeiten und dass das Daily Business immer irgendwie die Entscheidung hervorruft, okay, mache ich jetzt geiles Business für meine Kunden, damit die zufrieden sind, weil die bezahlen mir ja die Miete und meine Mitarbeiter und das, was ich als Income habe, oder stecke ich das jetzt an meine eigenen Seiten und habe eigentlich so gefühlt zumindest verbranntes Geld einfach nur. Und die meisten entscheiden sich halt dafür, dass sie eher ihre Kunden glücklich machen und nicht die eigene Seite glücklich machen. Und das ist natürlich nur eine Seite der Medaille. Du musst dich um deinen Internetauftritt kümmern. Du musst den auch am Laufen halten. Du musst den als, da sind wir wieder dabei, als Vertriebsmittel auch wirklich nutzen. Das heißt, der muss auch irgendwie State of the Art sein. Ich lasse jetzt mal einfach diesen Bereich weg, dass der auch so state of the art sein muss, dass irgendein Standardkunde, der jetzt für SEO anfragt, auch in der Lage ist, meine Seite auf SEO-Gesichtspunkte zu durchleuchten. Das wird er nicht können und deswegen muss die eigentlich auch nicht so einen hohen Stellenwert haben. Aber jetzt gab es hier eben bei Reboot Online so eine Studie darüber, wo 30 Online-Marketing-Firmen, ich weiß jetzt gar nicht welche, mal durchleuchtet wurden auf Basis von SEO-Kriterien und da haben die ziemlich abgelost. Nicht alle Bereiche sind dabei so unheimlich wichtig. Da sind zum Beispiel Bereiche wie der Page-Speed. Und wenn du nicht da draußen hardcore was verkaufst, wirklich hardcore verkaufst, dann ist Page-Speed oftmals, wenn du im normalen Bereich bist und nicht total deine Seite gar nicht erreichbar bist, kein Thema. Wenn ich eine Seite öffne, und ich habe mit einer normalen Internetverbindung, die ich habe, und das ist vielleicht so eine 50.000er Leitung. Und dann mit dem Handy. Wenn ich da einen Seitenaufbau habe, der einfach da ist, dann reicht das. Und ob ich jetzt noch schneller bin und die Seite noch schneller da ist, obwohl ich es gar nicht so wahrnehme, das ist völlig scheißegal. Also natürlich sind Ladezeiten vielleicht wichtig, wenn ich eben große Shops habe, wo sehr viele Bilder geladen werden und wo ich sehr viel natürlich nachher am Ende Wartezeiten erzeuge, am Device Wartezeiten erzeuge, dann muss ich mich darum kümmern. Und es ist vielleicht auch bei sehr hochperformanten Geschichten wichtig, die Ladezeiten zu verkürzen, weil Google da auch drauf schielt. Ja, aber bei normalen Seiten und da zähle ich fast 80% aller Seiten zu, um einfach mal eine Zahl in den Raum zu schmeißen, ist PageSpeed, wenn er, wie gesagt, nicht dazu führt, dass ich irgendwie nicht sehe auf der Seite erstmal für 3 Sekunden oder dass ich irgendwie ein Rädchen habe von 3, 4, 5 Sekunden, was erstmal rumduddelt, dann ist es kein Problem. Was eher ein Problem ist, ist zum Beispiel interne Verlinkung. Wenn jetzt eine SEO-Agentur da draußen überhaupt Anchor-Texte benutzt in der internen Verlinkung, die mit dem Keyword der Landingpage nichts zu tun haben, dann ist das kein geiles Zeichen, nicht für den Kunden, weil der rafft's ja noch gar nicht. Der will ja, dass ihr das verbessert. Aber für eine Agentur selbst natürlich nicht so ein geiles Zeichen, dass die nach innen zumindest ganz gut agieren. Also interne Verlinkung, ein Riesenfaktor. Was haben wir hier noch? Sinn-Content. Natürlich ist es so. Und da zeigen sich vielleicht auch, da kann man vielleicht eine gute Agentur von einer schlechten auch unterscheiden, als ein Kriterium. Wenn du eine Agentur hast, die schon seit 2002 oder 2004 am Markt ist und die haben jetzt auf ihren Seiten, obwohl die vielleicht nochmal ein Redesign gemacht haben, noch Seiten, die wirklich so 100 Wörter einfach nur haben und das so in Masse, weil man das früher so gemacht hat, dann ist das halt Sinn-Content, so dünner Inhalt, und dann weißt du, dass die eigentlich an ihrem Inhalt nicht arbeiten und dass die selbst sich überhaupt gar keine Mühe geben, für sich was zu verändern. Das ist, glaube ich, so auch eins der größten Pains, die ich so kenne eigentlich bei Seiten. Guckt euch einfach diesen Beitrag mal an, habe ich in den Shownotes verlinkt, und dann kümmert euch vielleicht um eure eigenen Seiten auf Basis von diesem Weckruf. Dann wie Influencer Geld verdienen. Ich habe ja gesagt, hier ist eine Menge mit bei, wie Leute Geld verdienen im Internet. Also so macht man es vielleicht nicht aus dem ersten Punkt. Man sollte seine Seite schon ganz gut pflegen. Aber jetzt sage ich euch mal, wie Influencer Geld verdienen. Und das habe ich gefunden bei Kidly. Könnt ihr selbst auch mal nochmal gucken in den Shownotes. Und da sind ein paar Sachen, die in einer Infografik da aufgeführt werden, wenn ihr euch die nicht angucken wollt. Der erste Part ist Sponsorship. Die meisten Influencer da draußen haben persönliche Sponsoren oder Firmen, die so für den Haupteinkommen sorgen. Und ich glaube, das sieht man auch ganz gut, indem man diese Sponsorgeschichten eben auch sieht. Egal, ob das in YouTube ist oder in Pinterest ist, da tauchen immer oftmals wieder dieselben Marken auf. In YouTube ist ja sehr weit verbreitet, dass du nicht irgendwelche Ads laufen lässt, sondern direkt in ein Video deine Hauptsponsoren einblendest. Und dafür gibt es natürlich Cash. Umso mehr Reichweite du hast, umso mehr Cash gibt es. Als zweites sind hier gesponserte Social-Media-Posts. Na klar, wenn man die Reichweite von den Influencern ausnutzen und probiert, sich dann darauf zu setzen. Dann steht hier auch noch Free Products drin, das verstehen die so richtig. Natürlich ist das für die Firmen geil, im Endeffekt Erwähnung zu bekommen, weil ich freie Produkte an den Podcaster gebe. Aber wie stelle ich mir das jetzt vor, dass der dann seine Produkte hinterher bei eBay einstellt und dann verhökert, um damit Geld zu verdienen? Vielleicht geht es auch nur um den Sachwert und nicht um den echten Geldwert. Und dann ist noch Affiliate drin, natürlich, also die ganzen Amazon-Links, die bei Influencern auftauchen. Ich glaube, dass das ein Riesenhebel ist. Gute und moderne Influencer gehen dazu über, eigene Serien mit von Herstellern mit ihrem Namen zu versehen und damit natürlich noch eine höhere Marge und einen höheren Income zu generieren. Dann haben wir hier noch Speaking. Viele von den Influencern sind angesagte und sehr begehrte Speaker da draußen, können damit ganz gutes Geld verdienen. Nicht jeder kann auch wirklich sprechen und hat auch was zu sagen, aber in der Regel werden die auftreten irgendwie in irgendwelchen Talkrunden und werden natürlich auch immer sicherer über die Zeit. Und dann ist natürlich YouTube noch ein Kanal für Einnahmen, was zumindest jetzt die Influencer beinhaltet, die bei YouTube groß geworden sind oder die auch einen eigenen starken YouTube-Kanal haben. Ja, das zudem, guckt einfach nochmal in diese Infografik rein. Sehr interessant, sehr spannend, wie die ihr Geld machen. Und dann könnt ihr mal gucken, wo ihr da ansetzen könnt. Weil es geht ja nicht immer nur darum, wie die Leute ihr Geld verdienen, sondern wie ihr vielleicht als Business in einen bestimmten Bereich reinkommt, wo ihr mit den Leuten auch Geld verdienen könnt. Weil wenn ich Affiliate sage, dann gibt es da für die eine Provision und den Hauptteil kriegt ihr, wenn ihr Anbieter seid. Also müsst ihr euch ja mal Gedanken darüber machen, wo denn ihr dabei Geld verdient. Dann habe ich noch bei Selbstständig im Netz, bei dem guten Peer, eine gute Leseempfehlung gefunden zum Bereich, wie kann man denn mit Podcast Geld verdienen. den guckt euch einfach mal an, den Beitrag. Da sind sehr, sehr viel coole Zahlen drin. Und Per hat sowieso eine sehr, sehr coole Perspektive, weil er so im Underground-Style die Sache aus einem anderen Modus betrachtet als die großen Brands zum Beispiel. Sondern er hat da sehr viele Plattformen auf dem Schirm, die bei genügend Reichweite einen ganz guten Income erzeugen können. Ich glaube aber generell ist Podcast jetzt nicht ein Medium, wo du mit dem Medium direkt Geld verdienst, sondern ist eher ein indirektes Marketing-Instrument. Und dann gibt es hier noch einen Beitrag bei Basic Thinking, wo ich weiß gar nicht mehr, wer interviewt wurde. Auf jeden Fall wurde da auch erwähnt, wie viel denn in Spotify verdient wird oder mit Spotify verdient wird, wenn du Interpret bist. Und da ist der Beitrag, da fand ich die Zahl einfach mal ganz interessant, bei 0,0038 $ pro gestreamten Track. Und da sind also, um das mal hochzurechnen für alle Mathematik-Genies unter euch, sind das bei 1 Million Streams $3,800. Und das ist natürlich nicht so richtig geil. Da werden viele Interpreten überhaupt gar nicht hinkommen oder selbst irgendwelche Hip-Hopper, die so im Middle Range unterwegs sind, haben vielleicht so 3, 4, 5 Millionen Downloads auf einem Song. Das heißt, da kommt ein bisschen Geld zusammen, aber da kommt noch nicht die richtige Schotter zusammen. Wenn ich dagegen halte, dass so ein Finn Kliman zum Beispiel im eigenen Label ein Vertriebsmodell hatte, wo er so eigene Produkte aus seiner Musik gemacht hat und Sets gebaut hat, dann glaube ich, dass die Cash-Cow da einfach unterwegs ist und Spotify so ein Add-on ist. Ich glaube, dass es der bessere Weg ist, sich selbst zu vermarkten als Musiker und nicht direkt über Streaming zu gehen. Also die Zahl war einfach für mich ganz interessant. Vielleicht wusstet ihr die ja schon. Dann noch ein Thema aus dem Bereich Podcast und Spotify. Da kommen die zusammen. Nämlich Spotify will oder Spotify hat angekündigt, dass sie hunderte Millionen von Dollar investieren werden, um der Top-Player im Bereich Podcast zu werden, weil sie davon ausgehen, dass Podcast das nächste Milliardending werden wird. Und ich bin da jetzt nicht so richtig, ich kann es noch nicht so richtig teilen, aber Podcast kann Radio zumindest große Teile abschmatzen, würde ich jetzt mal sagen. Und Radio ist in jedem Fall weltweit ein Milliardenbusiness. Das heißt, da irgendwie reinzukommen als neues Medium, vielleicht als Ersatz für Radio, macht schon Sinn. Und da die Frontsau zu sein, macht auch Sinn. Ja, also da müssen wir uns die Entwicklung einfach mal angucken. Die Ankündigung war ganz interessant. Den Beitrag könnt ihr euch auch nochmal angucken. Dann habe ich auf WeRoast einen Beitrag gefunden, wo alle wo es eine Übersicht gibt von allen Einspielungen und One-Box-Möglichkeiten, die Google über Schema-Einbindungen etc. zur Verfügung stellt. Da ist ja gerade der FAQ-Bereich und Q&A-Bereich sehr interessant. FAQ ist ja gerade dazugekommen in der Schema-Auszeichnung und funktioniert auch ganz gut. Nach meinen Beobachtungen, was wir bis jetzt ausgezeichnet haben, geht die Einbindung relativ schnell. So innerhalb von ein paar Stunden, würde ich jetzt mal behaupten. Also die ersten Dinge habe ich, glaube ich, schon seit nach einer Stunde gesehen. Es hat aber nicht zu einer Ranking-Verbesserung geführt. Wenn ich mir die Zahlen angucke in der Google Search-Konsole, dann sind die allgemeinen Zahlen der Anzeige grundsätzlich besser. Aber ich muss auch sagen, dass die Einbindungen auf Seiten erfolgt sind, die sehr speziell waren, wie zum Beispiel im Bereich Entitäten, wo der Traffic jetzt grundsätzlich, da sind wir, glaube ich, auf Position 10, jetzt sowieso nicht so der Burner ist. Aber es zeigt trotzdem, dass die Conversion auf den auf dem Snippet schon höher sind, aber auch der Sprung auf unsere Seite dann höher ist. Man könnte ja ein bisschen befürchten, dass wenn ich die Antworten schon in der Auszeichnung gebe, dass der Besucher dann abspringt und nicht mehr auf die Seite geht. Das scheint aber nicht der Fall zu sein. Aktuell zumindest nicht. Das müsste man aber nochmal mit Seiten verifizieren, die mehr Traffic haben. Das heißt, wenn ihr das mal machen würdet und mir ein paar Zahlen reflektiert oder spiegelt, dann macht das bitte. So, und den letzten Punkt, bevor wir ins Hauptthema kommen, ist eine Kampagne, die ich von der BVG gefunden habe, die jetzt leider nicht mehr erreichbar ist, die aber trotzdem sehr cool war. Es gab ja bei Netflix eine neue Staffel von Dark, eine ja, in Deutschland produzierte Serie, die sehr düster ist, die so ein bisschen ja, abgespaced ist. Und die Veröffentlichung der Seite ist zusammen mit der BVG gemacht worden. Da gab es zumindest eine Kampagne. BVG sind die Berliner Verkehrsbetriebe. Das sind die, die die Busse hier betreiben in Berlin und die U-Bahn etc. pp. Und da gab es an dem Tag der Veröffentlichung ein Ticket, was du kaufen konntest, ein sogenanntes Dark-Ticket, was dich dazu berechtigt hat, dass du, ich glaube, in 30 Jahren mit demselben Ticket nochmal kostenlos fahren kannst. Also das grundsätzlich als Benefit. Und einer von den Tickets wurde als Nummer, glaube ich, gewählt und hat 30 oder 50 Jahre lang kostenlosen Fahrschein gehabt für Berlin in der Verbindung mit dieser neuen Dark-Staffel von Netflix. Und das ist sehr cool. Die Berliner Verkehrsbetriebe sind ja sowieso dafür bekannt, dass sie sehr coole Aktionen machen. Wir haben die übrigens auch in der Marketing Underground Konferenz. Da werden sie über ihre Kampagnen und auch die Zahlen dahinter mal ein bisschen berichten, was das dann alles für eine Wirkung hat, wenn du eben so ein bisschen gegen den Strom schwimmst, ein bisschen Guerilla machst, ein bisschen auffälliger bist. Aber die Kampagne war eben auch wirklich wieder sehr gut und zeigt, dass man eben Themen idealerweise hijackt, die sowieso bespielt werden. Und das Dark-Thema, das sucht natürlich Netflix händeringend nach Leuten, die das Thema in der Breite ausspielen. Und warum denn nicht das auch mit der BVG zusammen machen? Das muss aber nicht immer eine Bringschuld sein. Das heißt, nicht Netflix muss da rumgehen und sagen, wo sind denn hier noch Partner, mit denen wir arbeiten können? Sondern ihr müsst halt irgendwie als Publisher eben auch sagen oder als Anbieter sagen, hey, wir würden ganz gerne was mit euch machen. Wir haben die folgende Reichweite und wir könnten uns die und die Aktion vorstellen. Weil bei Netflix wollen die auch nicht so viel Gehirnschmalz da reinstecken. Das heißt, ihr müsst die Sachen schon vorarbeiten und dann sind die, glaube ich, relativ dankbar dafür, wenn sie Partner da bekommen. Was mich ein bisschen irritiert, ist, dass die Seite, nämlich, ich glaube, darkticket.de hieß die, dass sie zurzeit nicht erreichbar ist. Also man könnte jetzt sagen, okay, das ist jetzt vielleicht die Logik, dass sie dark ist und das Darkticket jetzt, ich habe gar nicht mal String A gedrückt, vielleicht muss man die markieren, dass man die sehen kann. Aber ich glaube eher, dass es wieder so ein Standardding ist, dass die Seite dann irgendwie einfach aus dem Netz genommen wird, die Domain aber noch da ist, aber dann nicht mal redirected wurde. Da treffen halt wieder diese Welten von Werber und SEO und Logik im Internet zusammen. Okay, dann kommen wir zum Hauptthema und da will ich mit euch mal das neue von Search Engine Land rausgebrachte SEO-Periodensysteme sprechen, zumindest die Bestandteile, die da drin sind. Und das kann bestimmt nochmal, muss ich euch mal warnen, eine halbe, dreiviertel Stunde dauern. Das heißt, der Podcast wird so bei einer Stunde 30 N, könnte ich mir vorstellen. Das heißt, wenn ihr jetzt bei 45 Minuten jetzt bei der Arbeit angekommen seid oder beim Fahrrad im Fitnessstudio fertig gestrampelt habt, dann hebt euch doch vielleicht ab diesem Punkt den zweiten Teil dann kompakt auf oder hört halt jetzt hier durch, wie ihr wollt. Bis gleich.
Denken groß wie eine Daisy Cutter, sei bereit für das Main-Gestatter. Oh.
So, das Hauptthema dieser Sendung ist das SEO-Periodensystem, was von Search Engine Land ja jedes Jahr rausgebracht wird. Das ist so eine Instanz, also ein schönes Infoprodukt eigentlich, was jedes Jahr wieder aktualisiert wird. Und das will ich mal für dieses Jahr mit euch durchgehen. Das ist so ein Roundup in die Welt von SEO und vielleicht auch eine kleine To-Do-Liste für den einen oder anderen da draußen. Ich habe, wenn ich das Revue passieren lasse, so ein bisschen das Gefühl, dass die immer kleiner wird. Also ich glaube, als so die ersten Jahre das Periodensystem rauskam, war die viel kleinteiliger. Jetzt sind hier insgesamt vielleicht noch, was werden das sein, 20, 30 Elemente, in Anführungsstrichen, die hier drauf sind. Und ich glaube, das ist ein bisschen kleiner geworden. Das könnte jetzt bedeuten, dass die Welt von SEO kleiner geworden ist oder dass die Sachen einfach kompakter geworden sind. Ich muss einfach mal ein paar Jahre zurückgehen und muss mir das nochmal angucken. Das habe ich jetzt hier leider, ist mir gerade so in den Kopf gekommen, verpasst. Aber hier sind immer so ein paar wichtige Sachen drauf und die sind untergliedert nach Content, nach Architektur, nach HTML, nach Vertrauen, nach Links und nach dem User. Und dann gibt's noch ein paar andere Sachen wie toxische Sachen für SEO oder wichtige Verticals, die man bespielen sollte, um im SEO erfolgreich zu sein. Und die gehen wir jetzt einfach mal so ein bisschen durch, um so ein Roundup aktuell im Thema SEO zu bekommen. Und ich werde zu jedem Part auch immer ein bisschen meinen Senf dazugeben. Wenn ihr euch die Liste anguckt, werdet ihr mal sehen, dass bei dem Element oben immer so ein Plus und dann eine Zahl kommt oder Minus und eine Zahl kommt. Das heißt, das zeigt immer so, wie wichtig das eigentlich ist für die allgemeine Bespielung von SEO. Und da bin ich oftmals ziemlich anderer Meinung. Okay, fangen wir mal an. Die erste Spalte ist Content in dem Periodensystem. Und da haben wir ganz oben mit Plus 3 die Qualität des Contents, hier mit QU gekennzeichnet. Und da sind wir schon das erste Mal bei dem größten Bullshit ever, weil natürlich musst du Qualität liefern, aber eigentlich geht es um innere Einstellung. Was ist Qualität? Alle Leute rennen da draußen rum und lauschen irgendwelchen Vorträgen oder lesen irgendwelche Blogposts, wo drin steht, wie der geilste Content ever zu gestalten ist. Und das ist halt eine Sache, die kannst du gar nicht so beantworten. Wenn du das so machst, wie die Leute das schreiben, dann machst du es genau so, wie die Leute es ja schon geschrieben haben. Weil das sind ja die Ableitungen von dem, was es da draußen gibt. Das heißt, du würdest nochmal denselben Scheiß produzieren, wie es die Leute machen, die es schon gemacht haben, die damit vielleicht auch gut ranken, aber wo du dich natürlich hinten anstellen musst. Du hast natürlich viel mehr Chancen, wenn du einen Beitrag schreibst oder einen Blogpost schreibst, einen Quality-Content schreibst, der anders ist als die anderen Seiten, der ein Thema von einer anderen Seite beleuchtet, vielleicht von einer Seite beleuchtet, die die anderen Blogposts nicht beleuchtet haben, wo du trotzdem noch eine Zielgruppe drin siehst. Wenn du einen Inhalt baust, der tiefer ist, der besser mit medialer Unterstützung ausgestattet ist, das heißt mit Video, mit Bild, mit Podcast etc. pp. Also Qualität ist sehr, sehr schwierig zu beurteilen. Die Maschine beurteilt das, glaube ich, auf Basis von Länge, von Wortzusammensetzung und dem Spiel der Formate und matcht das dann hinterher mit dem Userverhalten. Und daraus entstehen nachher gute Inhalte. Aber Qualität jetzt so festzulegen und der plus 3 zu geben, ich glaube, man müsste Qualität mit sich Mühe geben irgendwie gleichsetzen als Wort, dann würde ich nicht damit so Probleme haben, weil dieses, was ist Qualitätscontent, ist halt wirklich ein abgedroschenes Ding. Dann die zweite Sache, die mit plus 3 auch gekennzeichnet ist, ist Research, das heißt, sich darum zu kümmern, welche Suchworte jetzt für eine bestimmte Seite wichtig sind und welche Suchworte im Zusammenhang mit diesem Suchwort oder mit dieser Suche, mit der Suchintention noch abgefragt werden. Also sich darüber sehr viel Gedanken zu machen, hat hier eine Plus 3. Da würde ich durchaus zustimmen. Ich glaube, dass das einer der größten Werte ist, um auch die Tiefe für die Qualität zu bekommen, dass man sich im Klaren darüber wird, in welchem semantischen Umfeld ein Wort stattfindet. Und dann haben wir noch die richtigen Keywords, die natürlich in deiner Seite auch platziert sein müssen. Das ist hier mit KW gekennzeichnet, also für Keyword. Wenn du dich mit einer Seite beschäftigst, die das Keyword nie nennt, aber eigentlich das Keyword meint, dann hast du es natürlich schwer. Da gibt es ein paar SEOs da draußen, die sagen, ja, Google erkennt das trotzdem, aber what the fuck, warum soll es denn Google erkennen? Warum soll denn Google diesen Weg gehen, es erkennen zu müssen, nur weil du es nicht schreibst. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Sondern wenn du ein Thema beackerst, dann muss dieses Wort auch auf der Seite da sein und muss auch in WDF-IDF-Tools oder in anderen Tools deutlich erkennbar sein als das Haupt-Proof-Keyword in diesem, auf dieser Seite. Dann ist das cool. Dann haben wir hier mit plus 2 einen Wert, der hier mit FR gekennzeichnet ist und der steht für Freshness. Ich glaube, Freshness ist eine Sache, die sehr, sehr überbewertet wird, wenn du dir einfach statische Ergebnisse anguckst im Netz, die jetzt nicht aus dem Bereich News kommen oder in anderen Sachen publiziert worden sind, wo es sehr stark um Durchlauf geht, dann wirst du immer Seiten sehen, die relativ viel Jahre auf dem Buckel haben und da geht es nicht so sehr um Freshness. Ich glaube, dass es vielleicht noch ein gutes Signal sein kann, dass du dich um die Seite kümmerst. Das muss aber nicht immer die Veränderung der Seite an sich sein, was den Inhalt anbelangt, sondern es können auch mal ein paar technische Skills sein. Es können Sachen sein, dass irgendwie Werbebanner ausgetauscht werden oder irgendwelche Add-ons ausgetauscht werden auf der Seite. Ich glaube, alles erkennt Google und das muss aber nicht immer auf den Content einzahlen. Und wir sind ja immer noch in der Spalte, im Periodensystem Content. Und deswegen würde ich da ein bisschen skeptisch sein. Der Inhalt muss nicht immer aktuell sein. Er muss vielleicht mal überarbeitet werden. Er muss nicht immer neu geschrieben werden und neu verfasst werden, sondern alte Inhalte können auch mal überarbeitet werden. Das ist, glaube ich, wenn damit Freshness gemeint ist, eher der relevante Faktor, dass ich den alten Inhalt irgendwann mal an die neuen Inhalte oder die neuen Werte, die neuen Perspektiven, die entstanden sind, anpasse, um dem User mit seinem Intent gerecht zu werden auf diesem Suchwort. Und wenn das Freshness meint, boah, dann bin ich schon dafür. Wenn Freshness nur meint, immer neue Sachen zu produzieren, dann glaube ich, ist das nicht der richtige Weg. Dann ist hier ein Punkt, den ich als sehr, sehr wichtig erachte, der hier nur plus 2 hat. Den würde ich locker mit plus 6 eigentlich sogar einstufen. Das ist Multimedia. Das heißt, die Einbindung auf deinen Seiten von gerade Bildern, von Infografiken, von Videos, von Podcasts, das hat einen mega, mega Wert. Also das ist erstmal das, womit du dich unterscheidest, vielleicht anderen Ergebnissen gegenüber, gerade was das Look and Feel anbelangt, was aber auch die Möglichkeit anbelangt, wo kann jeder in einer bestimmten Situation diesen Inhalt konsumieren, da also eine hohe Bandbreite zu liefern und fresh zu sein. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ich glaube, das ist auch die Zukunft. Und das habe ich schon ganz, ganz oft gesagt. Guckt euch einfach mal die Suchergebnisse an und guckt euch an, wie viele Verticals euch Google ausspielt. Da ist die Bildersuche drin, da ist die Videosuche drin, da sind die News drin, da sind noch viele andere Sachen drin. Und alles das ist in den Verticals wichtig, weil dafür gibt es eigene Indizes bei Google. Und das kann nur wichtig sein für die Inhalte, gerade wenn Google auch diese Indizes so verwaltet, dass sie die Wertigkeit der einzelnen Bilder oder Videos zum Beispiel selbst bewerten kann. Deswegen, Multimedia, glaube ich, ist die Zukunft. Da geht alles hin, auch wenn ich manchmal natürlich sehe, dass das nicht alles immer so hundertprozentig funktioniert. Aber SEO muss ja auf die Zukunft ausgerichtet sein. Ich muss also jetzt Seiten bauen, die irgendwann in eine Richtung gehen, dass zukünftige Algorithmusänderungen mir in die Karten spielen und nicht von mir wegrudern. Deswegen, da würde ich mich auf jeden Fall drum kümmern. Auch der, was ich im Housekeeping gesagt habe zu dem Beitrag von Martin Missfeld, spielt genau in diese Richtung. Dieses, was bei Martin passiert ist, dass das übers Ziel hinausgeschossen ist und einfach überproportional die Bilder bewertet wurden und auch die Videos bewertet wurden für den Hauptinhalt. Das zeigt ja, dass sich Google genau damit beschäftigt, es in dem Fall nicht richtig austariert hat. Aber da geht's drum, auch für die Zukunft. Das ist jetzt nicht beendet, das Spiel, sondern es hat gerade erst angefangen. Dann ist hier mit AN gekennzeichnet für den Bereich Content Answers. Das heißt, du musst Antworten liefern für das Problem, was ein User hat, wenn er ein Keyword oder eine Frage eingibt. In der Regel werden es ja keine Einzel-Keywords mehr sein, sondern werden Fragen sein. Dann musst du in der Lage sein, mit deinem Inhalt diese Frage zu beantworten. Darum musst du dich wirklich kümmern. Und wenn aus einem Keyword bestimmte Fragestellungen abgeleitet werden, dann kannst du die natürlich auf einer Seite zusammenfassen, um möglichst viele Perspektiven zu dieser Frage oder möglichst viele Antworten / Perspektiven zu liefern zu der Anfrage, die ein User bei Google gestellt hat. Und da solltest du dich schon drum kümmern. Es gibt ja diese One-Boxen, wo die häufigst gestellten Fragen bei Google schon auch genannt werden für viele Keyword-Felder. Ihr könnt aber auch Tools benutzen, um diese Fragen zu beantworten. Ihr könnt aber einfach auch mal selbst in eurem Freundeskreis fragen, welche Fragen denn zu einem bestimmten Thema bei den Leuten vorhanden sind, wenn sie das Thema das erste Mal hören. Das ist alles wichtig. Und das solltet ihr ausspielen. Das ist auch wichtig, weil ich bin jetzt nicht so der Verfechter von Voice Search aktuell. Ich glaube, das wird irgendwann kommen, aber nicht in der Form, in der wir gerade unterwegs sind. Aber wenn es irgendwann dahin geht, dann geht es natürlich genau dahin, dass irgendjemand eine Frage stellt bei irgendeiner Hardware oder bei Alexa oder bei Siri und dann eine Antwort ausgeliefert wird. Und dann musst du in der Lage sein, auf deinem Inhalt diese Antwort auszuspielen. Vielleicht sogar, und das ist vielleicht die Zukunft, fiel mir jetzt gerade erst ein, sogar in einem Format, was direkt in Video ausgespielt wird oder was in Podcast ausgespielt wird. Das heißt, warum soll ich nicht im Auto sitzen und Siri eine Frage stellen und dann wird die Audiospur, die ich auf meiner Seite habe, faktisch abgespielt. Das wäre auch eine coole Zukunft. Und was haben wir hier als letztes, ist die Tiefe. Die Tiefe des Inhaltes, ich glaube, das ist das Alleinstellungsmerkmal von vielen Posts, dass es wirklich Leute gibt, die sehr tief auf ein Thema eingehen und sehr, sehr viele Perspektiven mit reinnehmen und vor allen Dingen Sachen mit reinnehmen, die andere nicht mit reinnehmen und die trotzdem eine relevante Zielgruppe bespielen, was die Menge anbelangt. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. So, das war der Bereich Content. Ich glaube, ihr habt rausgehört, dass Content, glaube ich, das Herzstück ist von SEO aktuell. Und ich glaube, ihr habt auch rausgehört, auf welche Punkte es da ankommt. Dann kommen wir zur Architektur. Und das ist ja das, was die gerade die technischen SEOs da draußen immer so durchs Land peitschen, was aber auch wichtig ist, weil ja Suche sehr stark auf Basis von Crawl und Indexierbarkeit basiert. Und gerade für den ersten Bereich hier, nämlich CR, Crawl, solltest du natürlich gewappnet sein. Du solltest technisch alle Voraussetzungen erschaffen, und deswegen ist das hier auch mit plus 3 gekennzeichnet, dass der Google-Bot oder der Bot jeder anderen Suchmaschine auch deine Inhalte sauber und einfach erreichen kann und nicht völlig unstrukturiert alles irgendwo liegt und auch nicht die Tiefe oder die eigentlich angedachte Hierarchie der Seite nicht wiedergespiegelt wird durch die interne Verlinkung zum Beispiel. Also da achtet da drauf und gebt euch Mühe, dass die Seiten crawlbar sind grundsätzlich und dass auch die Seiten crawlbar sind, die euch wichtig sind. Das ist ja noch viel wichtiger, dass die gut erreichbar sind, die für euch extrem wichtig sind, die den meisten Cash machen. Dann eine Sache, die auch wichtig ist, die ist hier mit plus 3 auch gekennzeichnet, ist Mobile. Wir sind ja unterwegs in einer Welt, die jetzt immer Mobile Firster wird, auch wenn ich in manchen Bereichen noch nicht so richtig daran glaube. Google sagt das zwar immer, aber so richtig, glaube ich, sind wir erst auf dem Weg. Wenn ich mir bestimmte Verteilungen angucke von bestimmten Projekten, weiß ich auch nicht, ob Mobile First immer das Richtige ist. Aber eins ist klar, und das hat nicht mal so viel mit Architektur zu tun, sondern hat eine Menge mit Design zu tun. Du musst aus deiner Desktop-Variante eine gute Mobile-Variante zaubern können, um den User am Ende zufriedenzustellen. Das heißt, wenn du einen Post auf Facebook zum Beispiel schreibst und verlinkst jetzt deine Inhalte, die du selbst im Büro auf Desktop geschrieben hast und kümmerst dich nicht darum, dass die in Mobile auch gut ausgeliefert werden, dann muss dir klar sein, dass die meisten Leute Facebook auf ihrem Mobilphone, auf ihrem Handy halt konsumieren. Das heißt, die gehen ja nicht auf diesen Blogpost und springen dann vor ihren Laptop und rufen dann die Seite nochmal auf, über Facebook vielleicht, weil sie es gesehen haben da, und nehmen dann die Desktop-Variante, sondern sie sind irgendwo unterwegs und haben jetzt vielleicht die Möglichkeit zu lesen, zu konsumieren und können das aber nur über ihr Device machen, was sie da gerade haben. Das heißt, sie werden ja auch in die Mobile-Variante springen, und wenn die dann scheiße aussieht, weil du die Seite in Desktop angelegt hast und dich nicht um Mobile gekümmert hast, dann werden die Userwerte durch Absprungraten etc. pp. Halt sehr, sehr schlecht sein. Und das zahlt natürlich direkt auch auf SEO ein, weil diese Userwerte, da kommen wir nachher nochmal zu, sehr, sehr wichtig sind, um gute Rankings zu bekommen. Dann Duplikate, ja. Du solltest dich sehr stark mit Duplikaten beschäftigen, und damit ist jetzt nicht direkt Duplicate Content von meiner Seite aus gemeint, den solltest du sowieso verhindern, sondern da geht's auch darum, kannibalisierenden Inhalt irgendwie wie weit wie möglich zu verstehen, zumindest zu verstehen, sind das jetzt Inhalte, die sind eigentlich doppelt gemoppelt und beleuchten das Thema jetzt nur von einer anderen Seite, haben die eine Berechtigung zum Bestand, oder kann man das vielleicht zu einer Seite zusammenfassen und damit mögliche Duplikate eben verhindern. Das ist jetzt nicht so, dass das so Ranking-relevant ist, weil Google, glaube ich, im Handling von Duplikaten sehr, sehr gut ist. Aber du verschenkst halt sehr viel Inhalt, wenn du halt einfach zwei Seiten, die jetzt irgendwie mittelmäßig gerankt sind, nicht zu einer zusammenpasst und die dann gut gerankt wird, weil der Inhalt halt umfassender geworden ist durch uniken Inhalt, den du aus der zweiten Seite halt einfach dazu ziehst. Okay, dann haben wir Architektur. Speed ist hier noch ein Thema, habe ich schon gesagt. Ich bin nicht so der Speed-Nerd. Ich glaube, dass das ein ziemlich trockenes Thema ist und am Ende des Tages wenig bringt, es sei denn, du bist in bestimmten Feldern unterwegs, wo Performance wirklich relevant ist. Aber der normale KMU-Kunde da draußen wird mit dem Thema Speed, mit dem Normallevel eigentlich ausreichend bedient. Deswegen würde ich hier mit plus 2 eigentlich, das würde ich auf 0 setzen hier. Das ist wichtig, das gehört ins Periodensystem, aber das hat gegenüber den anderen Werten halt nicht so viel Wert. HTTPS ist hier als Wert gekennzeichnet. Ich glaube, das ist ja State of the Art. Und alle Projekte, die wir jetzt in der Vergangenheit gesehen haben, die noch mit HTTP laufen, haben alle Schwierigkeiten. Deswegen, das ist jetzt hier auch mit plus 2. Das ist in jedem Fall plus 3, aber das ist mittlerweile auch ein Standardprozess. Ich glaube, keiner mehr wird, wenn er seine Seite startet, ohne HTTPS anfangen. Wenn du es gemacht hast, ändere es bitte, weil die Browser auch sehr, sehr gereizt darauf reagieren, wenn du nicht HTTPS anbietest. Und das hat schon sehr hohe Absprungraten zur Folge. Dann Architektur in Form von sprechenden URLs, hier mit UR gekennzeichnet. Würde ich jetzt sagen, dass die sprechende URL jetzt nicht so den ausschlaggebenden Wert hat in der Form, dass das Keyword unbedingt in der URL sein muss, sondern ich würde eher dazu übergehen, vielleicht, also im Idealfall nimmt man die URL mit rein, weil das frisst ja kein Brot, wenn die URLs dadurch aber sehr, sehr lang wären, und das kann ja passieren, wenn du zum Beispiel mit Fragen arbeitest, speziell auf Einzelseitenbasis, dann solltest du dir mal Gedanken darüber machen, ob du nicht vielleicht Abkürzungen benutzen kannst. Ich glaube, dass der Wert, den das Keyword in der URL hatte, dass der so minimal ist, dass das kaum einen Ausschlag hat. Viel wichtiger ist immer eigentlich für mich die Fragestellung, ist denn die URL, die ich da gebaut habe, auch eigentlich so, wenn es eine wichtige Seite zumindest in meinem Konstrukt ist, ist die denn so, dass ich sie auf meinem Auto auch auf die Rückscheibe, auf meine Heckscheibe drucken würde, damit für irgendeinen anderen Verkehrsteilnehmer sichtbar ist und auch so sichtbar ist und auch eine Länge hat, die der sich merken kann. Weil es ist ja toll, wenn ich irgendwie mit einem tollen Bild auf meiner Heckscheibe signalisiere, ich habe ein cooles Produkt, und dann will ich irgendwie mir merken, wo ich dieses Produkt denn kriegen kann, und da steht jetzt eine ellenlange URL, die ich mir sowieso nicht merken kann. Vielleicht kann ich dann sowieso eine geschortete URL nehmen, oder ich nehme einfach eine URL, die kürzer ist, weil es ein Produkt ist, was mir aktuell wichtig ist. Und da sind Abkürzungen halt schon erlaubt und wichtig. Und das können auch Buchstaben, Kürzel und Abkürzungen sein. Und da geht es eigentlich mehr um die Merkbarkeit als um die Tatsache, dass ich jetzt da dieses Keyword da unbedingt reinzwängen wollen würde. Wenn es geht und du kriegst halt deine Domain / dein Keyword hin und das ist eine wichtige Seite von dir, dann glaube ich, passt das immer noch ganz gut. Und dann solltest du es auch benutzen. Aber erzwingen musst du es nicht. Ich glaube, der Wert davon ist jetzt nicht so hoch. So, HTML sind wir in der nächsten Spalte des Periodensystems. Und da sind wir als erstes mit +3 Punkten beim Title. Und ich glaube, das ist auch neben dem ganzen Triangle aus Title, Description und H1 der wichtigste Teil grundsätzlich. Also im Title solltest du in jedem Fall dein Keyword haben. Wie oft du es da drin hast, da teilen sich die Gemüter. Also so mache ich es. Ich gucke mir einfach die Ergebnisse in den Top 10 an. Wenn das Keyword einmal benutzt wird, dann benutze ich es einmal. Wenn das Keyword oftmals bei den gut gerankten Seiten in den Top 3 zweimal benutzt wird, dann benutze ich es auch zweimal. Dann geht es immer noch um die Position. Wo liegt es denn? Liegt es jetzt bei Keyword-Kombinationen meinetwegen direkt hintereinander oder ist es wie ein Satz formuliert? Das mache ich in Ableitung, wie die SERPs sich zusammensetzen. Und das nehme ich faktisch als Vorlage und nicht irgendwelche Vorlagen, die ich aus einem Buch habe. Aber ganz wichtig, das Keyword gehört sofort sichtbar in den Title. Das heißt, es muss vielleicht nicht ganz vorne sein, obwohl ich ein Verfechter bin, es ganz vorne zu positionieren. Aber er sollte wenigstens in den ersten 3 Wörtern, und die sollten auch nicht so lang sein, vorhanden sein, damit einfach, ich gebe dieses Keyword ein in die Suchmaschine und der Title muss dieses Matching relativ früh aufweisen, zumindest deutlich sichtbar aufweisen. Es wird ja sowieso gehighlightet von der Suchmaschine an sich, aber es muss da sein. Deswegen +3 stimmt. Die Description, da wird ja immer drüber gestritten, ob die ranking-relevant ist oder nicht. Sie ist nach Google nicht ranking-relevant, was den Algorithmus, diese Bewertung grundsätzlich anbelangt. Sie ist aber indirekt ranking-relevant, weil der nach allgemeinem Reden der SEOs da draußen, die CTR auf den Suchergebnissen eben wichtig ist für das Ranking. Und da kann man mit der Description halt eine Menge machen. Da eine Identifikation zu haben auf dem Keyword, auch weil es gehighlightet wird von Google, ist natürlich wichtig. Und du müsstest das kommt aber ein bisschen auf den Markt an, gucken, ob du mit Sonderzeichen und mit Farbgebung in der Description arbeiten kannst, um dein Ergebnis hervorzuheben. Das kann aber in bestimmten Industrien und Bereichen auch negative Folgen haben. Deswegen geh damit sparsam um. Oder nicht sparsam um, das ist die falsche Formulierung, sondern probier es und guck, was passiert. Und wenn es negativ reagiert, dann probier einen anderen Weg zu finden. Du musst es von Seite für Industrie zu Industrie einfach ausprobieren, was deine beste CTR hervorruft. Und dann ist es auch gut fürs Ranking. Dann ist hier die Struktur grundsätzlich, also die Informationsarchitektur angesprochen, mega wichtig. Also ihr solltet natürlich die Keywords in eurer Navigation drin haben, die für euch wichtig sind, weil die natürlich über alle Seiten ausgespielt werden. Das heißt, ihr habt für die interne Verlinkung den größten Hype. Als wenn ihr jetzt eine Unterseite habt und von da wird nur verlinkt, dann wird eben nur von dieser Unterseite und den Seiten darunter halt verlinkt. Ihr solltet aber die höchstmögliche Verlinkung für eure Kategorien haben, die euch am wichtigsten sind. Und die sollten auch so heißen wie eure Keywords. Dann mit HD gekennzeichnet und mit plus 2 sind die Überschriften H1 bis H6, die nach Googles Angaben nicht immer in der richtigen hierarchischen Reihenfolge sein muss, aber wenn ich jetzt davon ausgehe, dass HTML in der Größe so sortiert ist, dass die H1 die größte Überschrift ist, dann macht es ja durchaus Sinn, die H1 nach oben zu stellen, weil warum soll ich mit einer H3 anfangen und dann eine H1 ausspielen, die auch von der Schriftart größer ist. Das ist natürlich technisch alles anders umzusetzen, aber für den Otto-Normalverbraucher, der sich jetzt mit HTML im Kern und CSS nicht so super auskennt, und das muss ja der Regelansprechpartner von Google bleiben, dann ist die normale Hierarchie halt so in der Basisausspielung, dass die H1 die größte Auszeichnung hat von der Pixelhöhe und eben auch nach oben gehört. Und so würde ich priorisiert auch arbeiten. Das heißt, ich würde immer H1, H2, H3 als Strukturierelement, als Strukturelement benutzen und in allen Überschriften, also in der H1 sollte auf jeden Fall euer Hauptkeyword drin sein und die semantischen umliegenden Keywords, also die Proof-Keywords, die sollten dann in den Unterüberschriften stattfinden mit vielleicht Doppelnennung auch des Haupt-Keywords. Also ganz, ganz wichtig. Dann ist hier unten noch mit plus 1 gekennzeichnet AMP. Ich habe mit News überhaupt nichts zu tun. Das ist die einzige Anwendung, wo ich denke, dass AMP eine Rolle spielen kann, weil eben auch, weil da einfach AMP-Seiten bevorteilt werden. In dem Google-Universum für andere Seiten würde ich das so lange meiden, wie ich es kann. Das heißt, ich bin überhaupt gar kein Freund von AMP und deswegen will ich dazu auch nichts sagen. Hier ist es gut, dass es ganz unten steht, weil das zeigt die Wertigkeit für SEO. So, dann sind wir aus dem Bereich HTML raus und kommen jetzt zum Bereich Trust. Und da haben wir hier die Felder, die ich mal zusammenfasse. Autorität, Engagement und Reputation. Ich nehme jetzt mal die Felder Autorität und Reputation so ein bisschen zusammen. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, als indirektes Merkmal eine Reputation sich zu erarbeiten, weil die User-Signale einfach besser sind auf einer Seite, die eine gute Reputation und die eine gute Autorität ausstrahlen. Deswegen ist das für mich sehr, sehr wichtig, da in dem Bereich zu arbeiten. Also nicht als direkter Ranking-Faktor, aber als indirekter Ranking-Faktor allemal. Engagement ist so natürlich Königsklasse, aber wo kriegst du das heute noch? Wo kriegst du denn heute noch Engagement auf eine Seite, was jetzt nicht auf Basis von den User-Signalen in den SERPs gewertet werden kann? Also Engagement in Form von Kommentaren oder so ist erstmal nicht mehr so richtig erwünscht und wird auch gar nicht gemacht. Das heißt, Kommentare finden auf Social-Media-Plattformen statt und nicht mehr auf den Seiten statt, die ich publiziere. Das heißt, da glaube ich nicht so richtig daran, dass das so ein Engagement auslöst in Form von Trust und die Bounce-Rate dadurch runterzieht. Glaube ich nicht. Also wie gesagt, Autorität und Reputation in dem Fall, die muss man sich erarbeiten. Das ist so wie Markenbildung und Brandbuilding sozusagen. Und das ist wichtig. So, dann kommen wir mal zu den Links. Und da sind hier drei Sachen drin. Einmal Value, Anchors und Backlinks. Und ich glaube, dass es eigentlich bei Links nur noch darum geht, qualitativ hochwertige Links zu bekommen mit Anchor-Texten, die kontrollierte Proof-Keyword-Ausspielung, nenne ich es jetzt mal, beinhaltet. Natürlich, da werden jetzt ein paar aufschreien und sagen, diese Foren-Links und so, die gehen auch noch. Klar funktionieren die in Nischen auch noch, aber ich gehe jetzt einfach davon aus, dass ich jetzt hier Kunden betreue und dass da Seiten sind, die wirklich was zu verlieren haben, wenn es da nach hinten losgeht und nicht, dass es private Projekte sind, wo es eigentlich mehr oder weniger in Anführungsstrichen egal ist, was mit denen passiert. Und da würde ich nur noch auf Seiten gehen, die wirklich qualitativ hochwertig sind, die einen hohen Trust haben, die eine hohe Reputation haben und die, wenn du sie künstlich erzeugst, eben auch Geld kosten. Das ist so ein ein bisschen Indiz dafür natürlich, aber auch die Bekanntheit der einzelnen linkgebenden Domains ist ein Bereich dafür. Und Anchor-Texte kann ich euch nur mitgeben. Seid vorsichtig, aber umschifft die nicht. Also einen harten Anchor-Text zu meiden, ist das Tödlichste, was du zurzeit machen kannst. Wenn du in einer Ratio 1 zu 10 zum Beispiel Links hast, die den Anchor-Text nicht enthalten oder als Satz enthalten und dann einen harten Anchor nimmst, in einer Kombination vielleicht, dann zeigt das Google halt, dass das eine Verbindung zu diesem Keyword hat. Und das ist nach wie vor so. Du darfst es nicht übertreiben, weil die Algorithmen, glaube ich, ziemlich schnell darauf einspringen, wenn du es übertreibst. Aber die Ratio 1 zu 10, vielleicht sogar 1 zu 3, mit der wir hier in der Agentur zum Beispiel umgehen, die hat noch nie zu irgendwelchen negativen Ausschlägen geführt, sondern eigentlich ist die 10 zu 3 Variante eigentlich die, die am erfolgreichsten ist, wenn man sagen, muss man sagen. Ob jetzt 1 zu 4 schon dazu führen würde, dass es jetzt kippt, ich weiß nicht. Das Schlimmste ist, dass du das Keyword völlig umschiffst, weil das hat noch einen hohen Wert und da solltest du auf jeden Fall dran arbeiten. So, dann den User, das ist die nächste Spalte hier im Periodensystem. Da kommt es natürlich darauf an, dass du die User in deinem Land auch entsprechend bespielst. Das heißt, dass du dich um die richtige Sprachvariante kümmerst, um die richtige Sprachausspielung kümmerst, um die richtigen Inhalte dich auch kümmerst, die für diesen Sprachkreis eben auch wichtig sind. Da solltest du dir Gedanken drüber machen, weil das natürlich direkten Einfluss darauf hat, ob die Leute dann irgendwie unzufrieden sind oder zufrieden sind, abspringen oder nicht abspringen. Und das ist schon irgendwie sehr, sehr wichtig. Das Zweite ist dann neben der Landesvernordung ist die Lokalität. Das heißt, wo ist denn jemand in dem Land wirklich? Und welche, also wenn ich jetzt jemand von einem Land nehme zum Beispiel, dann hat der andere Ansprüche an Inhalt als jemand, der vielleicht in der Stadt unterwegs ist. Und dann ist es vielleicht auch wichtiger, SEO eher für My Business zu machen, für meine Lokalität zu machen, als vielleicht mit allgemeinen Inhalten. Vielleicht muss ich die allgemeinen Inhalten aber auch so mit Keywords anreichern, dass sie die Lokalität widerspiegeln. Um den User in meinem Hauptzielumfeld eben auch richtig anzusprechen und damit die besten User-Signale zu erzeugen. Dann ist hier mit UX gekennzeichnet und plus 2 User Experience. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass Seiten attraktiv gehalten sind. Da sind wir aber auch wieder in dem Feld von Content, nämlich was kann ich machen, um Seiten attraktiver zu machen? Und da werfe ich jetzt einfach mal das Wortgebilde Gamification mit rein, weil mit Gamification kannst du sehr, sehr viel bewirken, was Zufriedenheit auf den Seiten verursacht. Und ja, probier da einfach mal ein bisschen mit zu spielen. Ich glaube, viele Faktoren kannst du einfach über dieses Multimedia-Element auch ganz gut mit bespielen, um die User Experience, also die Zufriedenheit, einfach zu erhöhen. Dann die Historie. Ja, ich weiß nicht, was mit Historie jetzt so gemeint ist. Ich glaube, dass, jetzt muss ich mal kurz lesen hier. Ach so, damit ist gemeint, dass du die Leute dazu kriegst, dass sie regelmäßig deine Inhalte konsumieren und damit auch Leute dazu kriegst, dasselbe Userverhalten, was hoffentlich positiv ist, auf deine Seite oftmals nochmal zu übertragen. Das heißt, wenn du einen sehr hohen Anteil von Leuten hast, die deine Inhalte cool finden und die deine Beiträge, die hoffentlich sehr lang sind, auch bis zum Ende lesen, dann sind die Signale ja oftmals identisch von diesen Kohorten, die dann da wieder auf deine Seite zurückkommen. Daran solltest du auf jeden Fall arbeiten. Das heißt, das ist nichts mehr und nichts weniger als Community Building eigentlich, zumindest in meinem Dafürhalten. Und dann ist, glaube ich, der wichtigste Part, der steht hier ganz unten, das ist eigentlich der Sucherintent. Also was will eigentlich der Besucher? Und da fließen jetzt sehr viele Sachen natürlich zusammen in der Spalte. Aber das ist eigentlich, glaube ich, die Basis. Erstmal auf Basis der Ergebnisse zu gucken, was will denn der User eigentlich? Will er was kaufen? Also setzt sich das Ergebnis bei der Suchmaschine eher aus transaktionellen Ergebnissen zusammen, wo du direkt in Shops was kaufen kannst? Oder sind es mehr informationsorientierte Ergebnisse, wo ich eigentlich nicht was kaufen will, sondern erstmal gucken will, was ist das eigentlich? Und will mich erstmal informieren. Und dann will ich vielleicht kaufen. Das ist dann so die Königsklasse, vielleicht informationsorientierte Produkte zu machen, die nachher in den eigenen Checkout führen, wo die Leute nicht nochmal wegspringen müssen zu irgendwelchen anderen Geschichten und nochmal suchen müssen zu dem Keyword. Also Sucherintent ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Und da, dass das nur minus oder hier plus eins hat, glaube ich, das kommt mir ein bisschen spanisch vor. Ist aber eine amerikanische Tabelle, ist gar keine spanische Tabelle. So, dann haben wir das Hauptpaionensystem mal abgerattert. Dann sind hier noch so ein paar toxische Sachen mit bei, Cloaking, Stuffing und noch ein paar andere Sachen. Lest euch die einfach durch. Ich glaube, wenn ihr da einfach normal unterwegs seid, dann müsst ihr euch um die toxischen Sachen nicht so kümmern. Aber die wichtigen Verticals, die hier draufstehen, die würde ich ganz gerne nochmal mit euch besprechen. Und da ist drauf, und das zähle ich jetzt einfach mal auf, Voice Search, Local, Image und Video. Und dass ich ein Riesenfan von Image und Video bin, habe ich ja schon gesagt. Also es fließt ja in den Content mit rein. Da solltet ihr euch in jedem Fall drum kümmern, weil das wird für die Zukunft in jedem Fall auch kommen. Local glaube ich auch, dass das wichtig ist, wenn du deine Local-Verfügbarkeit auch wirklich hast. Also du musst auch wirklich local sein. Oder musst dir eben Mühe geben, das entsprechend zu faken. Woran ich überhaupt nicht glaube aktuell ist Voice Search. Ich glaube, da gibt es kein Vertical. Also für Local gibt es, also wenn ich jetzt die Verticals nehme, die Google selbst ausspielt, dann ist kein Vertical da, was Voice ausspielt. Oder habe ich da jetzt irgendwas übersehen? Wenn das so ist, dann schreibt es mir in die Kommentare. Mir fällt jetzt kein Vertical ein, wo Google Voice Search jetzt einbindet. Aber Local als My Business Eintrag, Image als Bildersuche und YouTube als Videosuche oder die Videosuche bei Google selbst, das sind Verticals, die wirklich wichtig sind. Und damit schließt sich der Kreis. So, das waren die Punkte. Ich glaube, wenn du die in irgendeiner Form beachtest oder in der Konstellation beachtest, dann ist es das eigentlich schon. Dann ist das SEO. Das ist natürlich, hört sich so super einfach an, weil du musst die einzelnen Elemente in dem Periodensystem natürlich noch bespielen. Und da kommt ja eigentlich das erst, wo sich die Spreu von Weizen trennt, weil das ist am Ende des Tages gar nicht so einfach und sehr viel mit Erfahrungswerten belegt. Aber wenn du dich an die Sachen hältst und dir bestimmte Sachen, wenn du dir das zum Beispiel aufhängst, immer wieder daran denkst, ich habe jetzt einen Inhalt gebaut, was ist denn jetzt mit den Perspektiven? Wie komme ich jetzt, habe ich alle Perspektiven bedacht? Oder habe ich jetzt vielleicht schon eine Community aufgebaut zu einem bestimmten Thema? Oder muss ich das noch aufbauen? Dass du da einfach so einen Handlungsplan draus ableitest. Wenn das das Periodensystem auslöst oder dieser Podcast, dann ist dir vielleicht schon da draußen geholfen. SEO kannst du damit noch lange nicht. Und wenn du das cool fandest und nicht weißt, wie das geht, frag mich. Wir sind eine Agentur, wir können das für dich umsetzen. Will ich nur mal auch so als Call to Action in diesen Podcast mit reinbringen und möglichst weit hinten und versteckt. So, das war es eigentlich so in dieser Ausgabe. Ich habe gar nicht mehr, wir haben keine Event-Tipps mehr hinten, weil ich mich darum aktuell nicht so kümmere, weil wir mit der Marketing Underground wirklich so den Kopf voll haben. Ich habe jetzt noch die Inbound, wo ich Anfang September nach Amerika fliege, davon werde ich euch noch berichten. Und die anderen Events werde ich vielleicht nochmal als Recap bringen, wie es jetzt von der TOA so ein paar Einblendungen hatte oder ein paar Impressionen euch noch so bringen will. Und sonst blende ich das Thema aus. Das heißt, ja, eine Stunde 22, ihr seid sowas von entlassen. Ich bin raus, freue mich auf eure Kommentare. Wäre cool, wenn ihr vielleicht bei iTunes auch mal eine Bewertung hinterlasst, wenn euch der Podcast gefällt. Und wenn nicht, ist auch egal, weil ich mache das hier aus Spaß, weil ich Spaß an dem Thema habe, wenn ich auch Spaß an euch habe, mit euch in Kontakt zu kommen. Das war's, ich bin raus, euer Marco. Bis nächste Mal. Tschüss.